Wer wird Germany's Next Topmodel 2019?
Also für mich war es vom ersten Moment an klar, dass Simone sehr weit kommt und für mich ist sie die heiße Favoritin auf den Titel.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.
Hey und willkommen zu einer neuen Folge Krone Hit Success Stories. Heute in der Spezial-Edition. Heute Abend ist es nämlich soweit, das große Finale von Germany's Next Topmodel. Deswegen heute schon bei mir Bianca Olivia. Die ist auch Kandidatin bei GNTM 2019 und erzählt dir da alles, wie so ihre Reise mit GNTM war, was sie auch bei Austria's Next Topmodel erlebt hat, was vielleicht manchmal nicht so leicht ist im Model-Business und worauf sie sich jetzt in der Zukunft freut. Hi, Bianca, schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, sehr schön, dass ich heute hier sein darf.
Heute großes Finale von GNTM 2019. Wo wirst du schauen?
Ich bin wirklich aufgeregt. Für mich geht es direkt danach zum Flughafen, denn ich fliege wirklich nach Düsseldorf und bin live beim Finale mit dabei.
Wahnsinn, also direkt nach diesem Podcast-Interview gleich zum Flughafen.
Genau.
Ja, du warst dabei bei GNTM 2019. Erzähl mal ein bisschen, wie war so das Casting? Wie kommt man da eigentlich dazu?
Also der erste Schritt und der größte ist immer die Bewerbung. Man muss wirklich seinen inneren Schweinehund ein bisschen besiegen und einfach sagen, okay, ich wage den Schritt und bewerbe mich. Das habe ich dann heuer gemacht. Ich war ja schon mal Kandidatin bei Austria's Next Topmodel und kannte dadurch auch die Produktion, habe mich dann mit der ein bisschen zusammengesprochen und habe dann gesagt, gut, ich fliege mal zum Casting nach Berlin. Ich hatte gerade den Sommer frei und habe mir gedacht, wieso nicht mal auch bei Germany's Next Topmodel das Glück versuchen. Beim Casting dann bin ich quasi mit 4 anderen Mädchen in Konkurrenz getreten und relativ schnell hat sich dann herauskristallisiert, dass ich die von den 5 insgesamt Mädchen war, die weiterkommt. Und ja, wenig später gab es dann Heidi Mail und ich wurde zum großen Casting und zum großen Showauftakt nach Berlin eingeladen.
Das heißt, es war ein Pre-Casting vor dem großen Casting.
Genau, also es gibt quasi ein Casting, das öffentlich ist, also jeder kann da hingehen und da gibt es mal so diesen ersten Check, okay, ist man geeignet für die Show und ja, das passiert quasi, bevor man das sieht, was dann im Fernsehen passiert.
Und bei diesem Check, was ist da wichtig? Worauf wird da geachtet?
Auf Persönlichkeit. Also Persönlichkeit steht an erster Stelle, würde ich sagen. Jeder, der irgendwie auffällt, kommt auf jeden Fall mal eine Runde weiter. Natürlich muss man auch schauen, dass man irgendwie auffällt mit seinem Aussehen. Man muss nicht jetzt unbedingt das perfekte Model sein. Ich glaube, das ist gar nicht die Grundvoraussetzung. Aber man muss doch irgendwie irgendwas haben, was die Jury dann letztlich von einem überzeugt. Und ja, sei es die Persönlichkeit oder eben das Aussehen. Man kann sich ja wirklich beim Casting präsentieren, wie man möchte. Also man kann hinkommen im totalen Model-Casting-Outfit, Jeans und weißes Top normalerweise. Oder man kommt halt einfach im ausgefallenen Dirndl oder so. Und ja, das kommt immer gut an.
Und was war das für dich für ein Gefühl, wo da plötzlich diese Heidi-Mail da war? Diese silberne Karte hast du auf Instagram auch gezeigt, wo du gewusst hast, okay, ich bin jetzt dabei, Top 50.
Der Moment, als ich die Heidi-Mail bekommen habe, war irgendwie sehr surreal, weil das schon immer so ein kleiner Kindheitstraum von mir war, bei Germany's Next Topmodel dabei zu sein. Und es war auch ein bisschen ein Déjà-vu, weil ich von Austria's Next Topmodel schon wusste, okay, was auf mich zukommt. Aber dennoch war es nochmal für mich so ein Next Level, wirklich bei Germany's Next Topmodel zu sein. Und ich habe nicht nur die Heidi-Mail bekommen, sondern gleich mal einen Koffer und auch noch einen riesengroßen mit Hinweis, was ich dann alles mitnehmen soll. Und da hat es sich dann schon sehr real angefühlt und war auf jeden Fall ein gutes Gefühl.
Sehr cool. Das heißt, ihr habt den Koffer bekommen, wusstet aber nicht wirklich, wo es hingeht, sondern nur, was ihr braucht. Was stand da drin in der Mail?
Also wirklich, in der Heidi-Mail stand nur, ich möchte dich kennenlernen, komm nach Berlin. Und dann gab es da den Koffer und das heißt, ja, pack warme Sachen ein, pack Sommersachen ein. Also wirklich keine Ahnung gehabt. Ich habe dann einfach mal den Koffer gepackt, komplett voll, 20 Kilo und dann ab nach Berlin.
Wahnsinn, extrem coole Story. Was war das für ein Moment für dich, wo du wirklich Heidi Klum plötzlich höchstpersönlich vor dir stehen siehst?
Also es war auch ein ganz komischer Moment, Heidi zu sehen, weil man wartet drauf, okay, wie sieht sie in echt aus und wie gibt sie sich? Und man muss sagen, sie ist wirklich 1:1 wie im Fernsehen. Vom Aussehen her, von der Art her, sie ist eine Powerfrau, eine Businesswoman, das merkt man. Also das ist ihre Show, sie kommt in den Raum und du merkst, okay, es geht hier eigentlich schon auch um die Kandidatinnen, aber im ersten Moment merkst du gleich, okay, es ist Heidis Show, es geht um Heidi und sie sucht ihr Topmodel. Und das ist schon noch eine Ausstrahlung, da kann man sich ein bisschen was von abschauen, wenn jemand einfach so wirklich 50 jungen Mädchen mit einem Auftritt die Show stiehlt, ja, dann weißt du, okay, das ist die Heidi Klum.
Wie nervös warst du da, vor Heidi Klum zu laufen?
Es war wirklich schlimm für Heidi zu laufen. Ich würde mal sagen, dass ich am Catwalk schon eher stärker bin. Also Catwalk ist auf jeden Fall meine Leidenschaft. Aber für Heidi, ich kann mich noch erinnern, meine Beine haben so gezittert. Die Lippen haben gemacht, was sie wollen. Also ein Lächeln ist mir auch nicht mehr über die Lippen gegangen. Und so im Nachhinein, als ich es im Fernsehen gesehen habe, da dachte ich mir eigentlich nur, okay, das war jetzt wirklich nichts. Also man merkt das schon, dass man irgendwie so die Fähigkeit zu gehen ein bisschen verlernt in dem Moment. Und das war eigentlich Katastrophe. Bin dann auch rausgeflogen, war sicher auch ein Mitgrund. Also bei mir haben auf jeden Fall die Nerven versagt.
Mhm. Ja, ist natürlich eine andere Situation. In der Staffel war auch dabei Paris Hilton zum Beispiel, Naomi Campbell. Und ich glaube, wenn man vor solchen Stars läuft, die auch genau wissen, was du machst, wie du es machst, stelle ich mir auch schon schwierig vor.
Auf jeden Fall.
Aber eine Frage, die sehr, sehr viele beschäftigt, ist das Ganze jetzt gescriptet oder real?
Es ist wirklich alles real, also bei Germany's Next Topmodel und auch bei Austria's Next Topmodel. Es gab nie ein Skript, also ich bin auch jemand, der nie mitmachen würde, wenn es ein Skript gibt, weil ich mir einfach nicht vorschreiben lasse, was zu sagen ist. Und es gibt auf keinen Fall ein Skript. Man muss aber auch sagen, dass jeder doch der Herr seiner eigenen Worte ist. Also ich glaube nicht, dass jeder für sich selbst authentisch ist. Viele denken sich dann doch vielleicht selbst eine Story aus, die sie über sich gerne erzählen wollen. Und das kann dann bestimmt von der Redaktion auch unterstützt werden. Wenn die das spannend finden, haken sie da nochmal nach. Aber prinzipiell werden einem nie Worte in den Mund gelegt. Und das finde ich auch wirklich gut und gehört auch nochmal betont. Also das ist auf keinen Fall eine Script-Show, kein Scripted Reality, sondern da ist wirklich alles echt. Ja, prinzipiell muss man davon immer ausgehen, dass etwas geschnitten wird. Auch allein deshalb, dass nicht immer alles gezeigt wird. Das wird sich zeitlich gar nicht ausgehen. So viel, wie gefilmt wird, fast wirklich 24 Stunden am Tag, es kann einfach nicht gezeigt werden. Und klar wird das gezeigt, was am interessantesten ist. Mir persönlich ist es noch nicht passiert, dass irgendwas verschnitten wurde. Da gehöre ich wahrscheinlich zu den Glücklichen. Aber wenn es dann Drama gibt, dann wird das sicher nochmal mit Musik unterlegt oder mit extra Schnitten und kann dann schon nochmal spannender für die Zuseher sein.
Kaum eine Staffel hat es so polarisiert wie die aktuelle eigentlich. Also angefangen mit den ganzen Geschichten rund um Joy, die ja angeblich Lena geschlagen hat in der Staffel, danach in der Psychiatrie gelandet ist, weil sie die Haustür ihrer Mutter angezündet hat und so. Wie hast du Joy miterlebt?
Also mit Joy habe ich mich eigentlich nicht verstanden. Wir kannten uns eigentlich kaum. Es kam gar nicht dazu, dass wir uns kennenlernen, weil es schon im Vorhinein einfach nicht gepasst hat, dass ich halt mit ihr ein Hotelzimmer teilen sollen. Aber das ging dann nicht. Ich habe dann Zimmerpartnerin gewechselt und war dann mit Simone in einem Zimmer und dafür sehr dankbar. Gerade wenn man sieht, was dann mit Joy noch in der weiteren Sendung passiert ist. Also ich glaube auf jeden Fall, dass sie ein lieber Mensch ist. Das haben auch die anderen Mädchen berichtet. Aber sie war doch ein Troublemaker und ob man das dann wirklich braucht an seiner Seite, muss jeder für sich selbst wissen.
Mhm. Kann man nur hoffen, dass es ihr jetzt auch besser geht, wo sie eben in Behandlung ist. Aber weil du schon angesprochen hast, Simone war ja so deine BFF in der Sendung, in der Staffel. Die hat es jetzt auch nicht ganz so leicht gehabt, wenn man sieht, wird da oft von Mädels angefeindet, ausgeschlossen, weil sie wahrscheinlich eine der Besten ist. Wie hast du das Ganze erlebt?
Ich muss sagen, dass man von Anfang an bemerkt hat, dass der Konkurrenzkampf und dieses Konkurrenzdenken in Deutschland viel größer ist als in Österreich. In Österreich habe ich sofort Freunde gefunden, die wirklich, wo ich gemerkt habe, da kommt was von Herzen. In Deutschland gab es von Anfang an viel Smalltalk zwischen den Mädchen, wo man gemerkt hat, okay, die wollen einen doch einfach nur so ein bisschen durchlöchern und wissen, okay, wer bist du? Bist du Konkurrenz? Und es wurde auch die ganze Zeit darüber gesprochen. Ja, okay, wer von den Mädchen könnte es jetzt weit schaffen? Welche hat nicht so das Potenzial? Und man hat von Anfang an gemerkt, dass die Mädchen einfach wirklich nur sehen wollen, okay, wer ist jetzt meine größte Konkurrenz? Und Simone war von Anfang an sehr unauffällig. Also sie war nie eine, die sich gestylt hat vom ersten Tag an. Und die Mädchen haben sie nie als große Konkurrenz eingeschätzt. Das hat man gemerkt. Und als sie sich dann wirklich während der Sendung immer mehr als größte Konkurrentin entpuppt hat, glaube ich, konnten viele damit nicht umgehen und haben sie auch einfach nicht gegönnt, weil sie von Anfang an einfach für die keine Person war, mit der sie sich irgendwie wirklich anfreunden wollten. Und ich finde es sehr schade, weil sie ist so ein liebes Mädchen und ich würde jetzt auch sagen, ich bin ein sehr lebensfreudiger und herzlicher Mensch und ich habe mich immer gut mit ihr verstanden. Und dass sie dann auf so viel Hass gestoßen ist, tut mir für sie unfassbar leid, weil sie jetzt auf keinen Fall verdient. Dass man sich vielleicht nicht immer mit allen versteht, ist eh klar, aber dass sich wirklich alle gegen ein Mädchen auflehnen, finde ich nicht okay. Und es waren auch viele Mädchen, die vielleicht Simone sogar mochten und das weiß ich auch, dass da Mädchen waren, die sie sehr gern hatten, die dann einfach nicht den Mut hatten, gegen die anderen sich aufzulehnen, zu sagen, jetzt stopp, lasst einmal die Simone in Ruhe und sie ist echt ein liebes Mädchen und jetzt kümmert euch um euren eigenen Mist sozusagen. Da gab es einfach niemanden und das tut mir für sie sehr leid. Ich habe dann versucht und auch ihre Familie am Telefon immer für sie da zu sein, aber die 10 Minuten, die man mit ihr telefonieren kann, die retten dann eben auch nicht die vielen Tage, die sie mit Leuten verbringt, die sie eigentlich nur raushaben möchten aus der Sendung. Dadurch, dass ich gar nicht so weit gekommen bin, dann aber doch Telefonkandidatin von Simone war, habe ich schon einiges mitbekommen. Und wenn du Probleme hast, dann sag's Heidi. Also sie ist auf jeden Fall jemand, der für die Mädchen da ist. Und man sieht sie ja im Fernsehen, sie ist auf jeden Fall bei den Mädchen. Und ich glaube schon, dass sich viele viel von ihr abgeschaut haben und dass sie schon auch auf einem persönlichen Level was zu ihr aufbauen konnten.
Mhm. Aber ich stelle es mir auch wahnsinnig belastend vor, allein emotional, wenn du da erstens mal irgendwie isoliert bist, deine Freunde sind nicht da, deine Family ist nicht da und dann auch noch in der Gruppe, wo du bist, in diese Außenseiterposition gestellt wirst. Wie schafft man das, damit umzugehen?
Ich muss wirklich sagen, dass die Simone für mich da eine Überlebenskünstlerin ist. Also ich wäre, glaube ich, an dem Ganzen schon längst zerbrochen und auch viele andere ganz bestimmt. Man hat sie in der Sendung immer gesehen, sie war sehr emotional und alle haben immer gesagt, sie ist hinter der Kamera ganz ein anderer Mensch als vor der Kamera. Und ich habe zu ihr auch gesagt, ja, aber so wie ich dich vor der Kamera sehe im Fernsehen, das bist du. Du bist dieser emotionale, liebe Mensch. Und wenn die Mädels sagen, du bist hinter der Kamera distanziert und vielleicht etwas kühl, dann kann ich das verstehen, weil du willst dich diesen Personen ja nicht anvertrauen, weil die verwenden dann ja alles nur gegen dich. Also die Simone, dieser Simi-Schein, den man vor der Kamera sieht, das ist sie wirklich. Und wenn sie dann hinter der Kamera zu den Mädchen distanziert ist, dann ist das einfach wirklich, weil sie mit denen nichts mehr zu tun haben wollte, weil die einfach die kalte Schulter gezeigt haben. Und ja, sie ist auf keinen Fall ein Mensch mit 2 Gesichtern, so wie das vielleicht oft dargestellt wurde, sondern sie ist ein Mensch mit Gefühlen und sie hat genau gewusst, wem sie sich anvertraut. Und im Endeffekt hat sie sich der Kamera anvertraut und den Menschen, die jetzt zusehen. Und die sehen genau die, die sie ist. Im Endeffekt sieht der Zuschauer ja eh, in welche Richtung es geht. Und klar wird auch Simone vielleicht manchmal provoziert haben oder wird vielleicht auch nicht immer das Richtige gesagt haben. Da gab es ja auch mal einen Streit mit Sarah und da hat sie selbst gesagt, ich habe wirklich was gesagt, was von mir nicht okay war. Und auch da hat sie mal zugegeben, dass sie nicht immer richtig lag.
War das das mit der Nase?
Das war das mit der Nase.
Meinte, Sarah hat eine große Nase oder so, ja, wo dann ein Drama entstanden ist.
Genau, es war einfach wirklich eine unüberlegte Aussage von Simone und sie selbst hat gesagt, es war nicht okay von mir. Und ja, sie hat auch gesagt, okay, gut, ich muss mich dafür entschuldigen. Das hat sie dann auch. Und ja, also auch sie war nicht immer ins rechte Licht gerückt, aber sie hat es dann auch einfach gesagt und sie stand dann auch zu ihren Worten. Und wenn die Mädchen jetzt sagen, ja, das liegt alles am Schnitt, dann denke ich mir, okay, aber niemand kann dir deine Worte in den Mund legen. Und im Endeffekt, ja, haben sie es dann doch einfach gesagt.
Beziehungsweise muss auch schon bedenken, ist halt schon auch eine Extremsituation, so 24/7 von Kameras begleitet zu werden und wo auch jedes Wort wahrscheinlich auf diese Goldwaage gelegt wird. Stelle ich mir nicht ganz so leicht vor. Aber was ist jetzt so dein Tipp, dein Guess, wer wird Germany's Next Topmodel 2019?
Also für mich war es vom ersten Moment an klar, dass Simone sehr weit kommt und für mich ist sie die heiße Favoritin auf den Titel. Also ich glaube, dass keine so viel Kampfgeist hat und auch wirklich die Voraussetzungen für ein Model, vom Aussehen her, von der Größe her, von der Personality her. Für mich ist Simone die eindeutige Nummer 1. An zweiter Stelle vielleicht noch Vanessa, aber ansonsten muss ich echt sagen, sehe ich in Simone die klare Favoritin.
Ja, es wird sehr, sehr spannend. Heute ist es soweit das große Finale von GNTM 2019. Ein Punkt, der auch noch sehr, sehr wichtig war, auch jetzt in einer der letzten Folgen, war eben dieses Thema Personality. Ich fand es halt irgendwie sehr hart, dass man jemanden rauswirft, wenn man sagt, du hast keine Personality, weil ich finde, eigentlich hat jeder Mensch eine Persönlichkeit. Denkst du, ist es mehr so dieses Thema, wer polarisiert mehr? Also wäre das vielleicht die bessere Ausdrucksweise gewesen?
Auf jeden Fall. Also man sieht auf jeden Fall, dass die Mädchen, die wirklich nicht auf den Mund gefallen sind, weit gekommen sind und nur weil vielleicht eine Caro nicht so gern viel von sich preisgibt, heißt das nicht, dass sie keine Persönlichkeit hat. In dem Fall war sie einfach vielleicht nicht die Richtige für dieses Format und musste deshalb dann auch im Endspurt gehen, weil auch vom Aussehen her hat sie eigentlich top gepasst. Ich hätte sie auch im Finale gesehen, aber wenn sie dann mit ihrer Persönlichkeit nicht abliefert, einfach nur weil sie sie nicht hat, sondern einfach weil sie sie nicht preisgeben möchte, ja, dann hat es für sie einfach nicht weiter gereicht. Gerade Heidi, glaube ich, geht mehr auf die Persönlichkeit als aufs Aussehen. Vor allem in den letzten Jahren hat sich das sehr gewandelt. Man sieht auch immer wieder Curvy-Models oder Models, die eindeutig nicht groß genug sind. Ich glaube, gerade in dieser Staffel waren mehr Mädchen unter dem Mindestmaß an der Mindestgröße, die verlangt wird als Model, als dass jetzt Mädchen dabei waren, die wirklich 1,80 groß waren. Also Heidi geht, denke ich zumindest, schon viel mehr auf die Persönlichkeit.
Aber du warst eben auch bei Austria's Next Topmodel dabei, hast du schon angesprochen, bei dieser ersten Staffel Boys and Girls, also zum ersten Mal, wo auch Männer mit dabei waren. Und da war ja jemand dabei, mit dem du zusammen warst damals. Wie war das so?
Genau, bei Austria's Next Topmodel war ich damals mit meinem Freund Patrick. Also jetzt sind wir getrennt, damals waren wir schon etwas länger ein Paar. Es war einerseits ein Fluch, andererseits auch ein Segen. Also die Beziehung hat nicht gehalten, hat die Show nicht überstanden. Aber dennoch kann man sagen, ohne ihn hätte ich es nicht in die Sendung geschafft. Genauso wenig hätte Patrick es ohne mich in die Sendung geschafft. Also wir waren auf jeden Fall ein Team und letztlich hat die Beziehung nicht gehalten, das habe ich eh schon gesagt, hätte sie aber auch ohne die Sendung wahrscheinlich nicht. Wir sind bis heute gute Freunde, so soll es auch sein und ja, war auf jeden Fall dennoch eine große Herausforderung.
Aber wie ist denn das, wenn plötzlich der eigene Freund zum Konkurrenten wird, auch in der Sendung?
Das ist eine Situation, ich glaube, vor die werden nicht viele gestellt und das war auf jeden Fall schwierig. Also wir mussten da die ersten Wochen wirklich schauen, wie gehen wir damit um. Und wir haben uns dann auch viel voneinander distanziert. Das war auch nötig, damit man sich selbst entwickeln kann. Man muss ja auch wirklich seine eigene Persönlichkeit in der Sendung finden. Da war nicht viel Platz für die Beziehung und das hat der Beziehung auch bestimmt auch ein bisschen geschadet. Aber ja, im Endeffekt, es wäre sowieso an anderen Sachen gescheitert. Das ist auch gar nicht die Sendung daran schuld, dass es jetzt vorbei ist und jetzt schon länger vorbei ist. Aber im Endeffekt, eine richtige Beziehung konnten wir dort nicht führen.
Und denkst du, wart ihr auch ein bisschen mehr im Fokus aufgrund eurer Beziehung, weil ihr eine coole Story hattet?
Also wir waren definitiv lange Zeit ein Hauptaugenmerk der Produktion. Das hat man schon gemerkt, dass die Kameras auf uns sehr viel mehr gerichtet waren als auf viele andere. Das war natürlich einfach, weil dieser Faktor noch nie da war, dass ein Pärchen in einer Reality-Show ums Modeln quasi zu sehen ist. Und ja, da waren die Kameras auf jeden Fall immer auf uns gerichtet. Das hat das Ganze nicht einfacher gemacht. Und gerade der Patrick war doch auch jemand, der auch versucht hat, seine Privatsphäre etwas zu schützen. Ich war damals noch mehr naiv und habe wirklich alles gegeben, meine Emotionen komplett gezeigt. Und das war für ihn schwierig, für mich schwierig, weil wir uns da nicht auf einem Level gefunden haben. Und ich habe zu viel preisgegeben, nach meinem Empfinden her, damals ein bisschen zu wenig. Und ja, da haben wir uns einfach nicht auf einer Ebene gefunden.
Du sagst, du hast zu viel preisgegeben. Bereust du da irgendwas Spezielles?
Ich versuche immer nichts zu bereuen. Manchmal schaue ich mir noch alte Clips an und kann mir echt nur mal an den Kopf greifen und denke mir, wieso hast du das damals getan?
Zum Beispiel?
Wenn ich sehe, dass ich geweint habe und dann wirklich dem Patrick in die Arme gelaufen bin, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, okay, eh klar, dass sich die Kameras drauf stürzen. Ich hätte einfach vielleicht aufs WC gehen sollen und dort vielleicht kurz ein Taschentuch zur Seite zu nehmen und hätte vielleicht nicht das Drama suchen sollen, indem ich dann wirklich weinend zum Patrick laufe, weil dann natürlich jeder denkt, okay, es liegt an der Beziehung. Tatsächlich habe ich einfach nur beim Shooting nicht abgeliefert und wollte einfach getröstet werden, aber es hat dann einfach ausgesehen, als hätten wir eine Beziehungskrise und das war natürlich von mir einfach unüberlegt. Das würde ich heute anders machen, vielleicht lieber zu einer anderen Kandidatin gehen, zu einem Mädel, das mich trösten kann und nicht unbedingt wieder die Beziehung damit belasten. Aber es war auf jeden Fall für uns auch ein Tool, interessant zu bleiben. Wenn vielleicht auch beim Modeln gerade nicht so gelaufen ist, dann haben wir da schon auch ein bisschen mitgedacht und gesagt, okay, jetzt hatten wir vielleicht keine gute Woche, vielleicht sollten wir wieder etwas mehr die Beziehung quasi ins rechte Licht rücken. Und ja, man kann schon auch sagen, dass wir da mitgedacht haben und unser eigenes Skript hatten. Es klingt jetzt vielleicht etwas negativ, aber wir wussten dann schon auch, okay, wir nutzen jetzt einfach unser Asset, dass wir eine Beziehung haben und vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen.
Und was denkst du, war das Schwierigste für dich in der Zeit?
Das Schwierigste für mich war auf jeden Fall, dass ich keinen Kontakt zu meiner Familie haben konnte und dass ich meine Haustiere vermisst habe. Also wirklich so Basics, an die man sonst nie denkt. Ich konnte nicht selbst einkaufen gehen, ich konnte nicht selbst bestimmen, was ich esse, ich konnte nicht bestimmen, an welchem Tag ich frei habe oder was ich an einem Tag mache. Also ich wurde wirklich immer in ein Auto gesetzt, wusste nicht, wohin es geht. Ich wusste nicht, was ich essen werde, wann ich essen werde. Ich wusste nicht mal, wann ich auf die Toilette darf. Also auch das hat gewisse Vorschriften, wann du auf die Toilette darfst. Also es sind so die Basics, die man dann vermisst. Und dann auch umgekehrt, wenn man in den Alltag zurückkehrt, ist es unfassbar schwierig, sich wieder einzugliedern, weil man denkt oft vielleicht, okay, die Familie muss einen mehr unterstützen, weil man selber nichts mehr auf die Reihe bekommt, was dann die Familie auch ärgert, wenn die Mama dann dreimal am Tag für mich kochen musste die erste Woche, weil ich nicht mehr wusste, wie man wirklich einen Herd bedient, weil man einfach wirklich mit dem Kopf so weit weg ist von allem und so realitätsfern eigentlich. Das heißt, es ist schwierig, sich in die Situation einzugliedern und dann auch wieder zurück in den Alltag zu kommen. Das braucht dann eine Zeit und dann ist man hoffentlich auch, also ich war es dann zumindest wieder selbstständig. Also die Dreharbeiten dauern eh immer in etwa so lang, wie es auch dargestellt wird. Es geht ja immer in Wochen, also es dauert immer eine Woche, wo man Shootings hat, die Entscheidung und so weiter, Challenges. Und ja, also wenn man sich die Folgen anschaut, bei Austria's Next Topmodel war ich dann rund 2 Monate mit dabei. Und ja, es fühlt sich aber an wie eine Ewigkeit, sagt jeder. Also es fühlt sich an, als wären es 2 Jahre, weil man wirklich jeden Tag 18 Stunden oder so komplettes Programm hat. Und dann auch noch, wenn man nach Hause geht, eigentlich auch mit der Konkurrenz schläft im Endeffekt. Und ja, also man fühlt sich da wirklich wie in einer eigenen Welt und als wäre es eine Unendlichkeit.
Mhm, Wahnsinn. Stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Viele Mädels sind auch relativ jung, wenn sie da teilnehmen. Manche sind 17, 18 Jahre alt. Was ist so jetzt dein Tipp, dass man da wirklich so selbstbewusst ist, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mit?
Wenn man wirklich ins Modelleben möchte und wirklich sagen will, okay, ich will Model sein und nicht ins Fernsehen, dann kann man gerne auch schon mit 14 die ersten Jobs beginnen, wo man jetzt als jugendliches Model für eine Werbung vor der Kamera steht. Wenn man aber wirklich sagt, man will ins Fernsehen, dann muss man auf jeden Fall auch wirklich reif genug dafür sein. Also ich würde raten, vor 18 auf keinen Fall hinzugehen. Am besten wirklich die Schule fertig zu machen, die Matura, damit man auch einfach nur ein zweites Standbein hat und dann in eine TV-Sendung, wenn man wirklich sagt, okay, ich will jetzt zu Germany's Next Topmodel, auf keinen Fall zu früh hingehen und die Schule schmeißen.
Und ich stelle es mir auch hart vor, oft ist es so, dass nur einer weiterkommt oder nur einer den Job bekommt. Wie gehst du da jetzt mit dem Thema Niederlagen um?
Also für mich war es auch immer wichtig, sich aufzurappeln. Als ich dann bei den Top 50 ausgeschieden bin, war das natürlich auch ein großer Schlag, weil man natürlich noch weiter mitreisen möchte. Jedoch muss man in diesem Moment einfach die Erfolge sehen, die man gefeiert hat. Das ist also so schwer, weil man sieht in dem Moment nur die Niederlage. Aber ich habe mir dann immer gesagt, okay, du bist doch dabei gewesen, du hast es so weit geschafft, von 17.000 Bewerberinnen in die Top 50. Und das spreche ich mir dann immer selbst vor, sage ich mir im Kopf ganz, ganz viele Male, weil ansonsten zerbricht man daran wirklich, weil man hat ja die Niederlage nicht nur für sich, sondern leider sehen das dann auch noch ein paar Millionen Menschen. Mhm. Und das im Hinterkopf zu haben, ist einfach schwierig, muss man ausblenden.
Wie ist eigentlich so der Konkurrenzkampf oder Konkurrenzdruck generell im Model-Business?
Der Konkurrenzkampf ist riesig. Also ich glaube nicht nur, dass man viel Konkurrenz hat, sondern man macht sich auch selbst so einen Druck und das ist das Schlimmste. Man darf sich halt fast nicht vergleichen, sondern man muss versuchen, aus sich selbst das Beste rauszuholen und selbst die beste Version von einem selbst zu sein, weil sonst wird man untergehen. Weil wenn man immer nur schaut, was hat der Tischnachbar, dann wird man seinen eigenen Tisch nie füllen können. Und das habe ich auch oft als Problem gehabt, dass ich lieber geschaut habe, okay, wie fit sind die anderen und vielleicht auf Instagram oft rumscroll und mir schaue, okay, was hat die schon wieder für einen Erfolg oder wow, wie toll sieht die heute wieder aus und die Zeit könnte ich auch nutzen, selbst vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen, laufen zu gehen, selbst vielleicht für mich selbst was Gutes zu tun, mir eine Gesichtsmaske raufzugeben. Also ich denke mir immer, man muss einfach an sich selbst denken, für sich und seinen Körper und den Geist etwas tun, was einem gut tut und dann gerade bei Instagram vielleicht einfach mal abschalten und nicht schauen, wie toll die Leben der anderen sind, sondern einfach dafür zu sorgen, dass man sich selbst was Gutes tut.
Und wie gehst du generell mit dem Thema um Reaktionen? Es waren wahrscheinlich nicht nur positive, teilweise vielleicht auch negative. Wie gehst du mit sowas um?
Also mit negativen Reaktionen kann ich auch nicht so gut umgehen. Also ich bin auch jemand, der das an sich ranlässt und dann ist es echt oft besser, dass man sich vielleicht negative Kommentare gar nicht erst durchliest. Wenn man es nicht verträgt, so wie ich zum Beispiel, dann einfach nicht durchlesen. Ich merke es bei vielen, die können das, die lesen das, die bleiben dann kalt. Für mich ist es dann besser, wenn ich negative Kommentare bekomme, die vielleicht gar nicht konstruktiv sind, dann blockiere ich die Personen, weil ich sage, okay, konstruktive Kritik oder Feedback nehme ich sehr gerne an, aber wenn es dann beleidigend wird, dann versuche ich sowas einfach zu ignorieren und nicht zu sehen. Und ich glaube, das ist auch der beste Weg.
Aber grundsätzlich, wie wichtig ist dir Instagram?
Mir ist Instagram mittlerweile sehr wichtig, weil es einfach eine Plattform ist, auf der ich mich selbst präsentieren kann. Ich bin auch hier nochmal zu 100% dafür verantwortlich, was ich letztlich poste. Gott sei Dank gibt es jetzt die Funktion, dass man sich am Handy einschränken kann, dass man ein Limit vorgibt, wie lange man auf Social Media ist. Das habe ich jetzt auf 2 Stunden am Tag gestellt. ist immer noch sehr lang, aber dadurch, dass ich auch zum Teil auf Instagram arbeite, brauche ich doch eine gewisse Zeit am Tag, die ich am Handy verbringe. Aber gerade wenn Familie und Freunde sagen, du übertreibst es wieder mit Instagram, dann versuche ich da wirklich drauf zu hören.
Du hast auf Insta über 20.000 Follower. Ab wann kann man eigentlich sagen, okay, man kann davon leben?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Mikroblogger, die haben vielleicht nur 2.000, 3.000 Follower, aber die sind so überzeugend für Kunden oder haben so eine feste Followerschaft, dass auch die schon damit Geld verdienen können zum Beispiel. Also es kommt immer darauf an, wie die Reichweite ist, wie die Engagement Rate ist, also wie viele Leute dir folgen und wie viele davon auch tatsächlich auf deinem Profil aktiv sind. Da gibt es dann so Prozentzahlen und daran kannst du auch errechnen, wie viel du vielleicht auch damit eventuell Geld verdienen könntest. Also man kann auf jeden Fall das Ganze monetisieren und ich habe das dann ab etwa 10.000 Follower gemacht. Davor war Instagram auch noch nicht so das große Business. Ich bin ja doch schon seit 6 Jahren auf Instagram. Also seit etwa 3 Jahren versuche ich dann auch wirklich ein zweites Standbein aufzubauen und ja, mit Instagram dann auch beruflich etwas anzugehen.
Wenn man dich jetzt stalken möchte auf Instagram, wie heißt du da?
Unter dem Hashtag oder unter dem Benutzernamen Bianca Olivia findet man mich und auch auf Facebook bin ich vertreten, Bianca Olivia Konar heiße ich dort und freue mich über jeden, der auch mal vorbeischaut und ich lese auch immer wirklich alle Kommentare, soweit sie positiv sind oder ein gutes Feedback, also freue mich über jeden, der dazukommt und vielleicht auch was mitnehmen kann von meiner Seite.
Ja, sehr cool. Dann freue ich mich und danke dir, dass du da warst. Viel Spaß heute beim Germany's Next Topmodel Finale.
Vielen Dank.
Jetzt gibt es noch abschließend für dich die Top 10, bevor ich es vergesse. Das ist bei jedem Gast einfach 10 Fragen, wo du einfach ganz spontan antwortest. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Frage Nummer 1. Meine Freunde beschreiben mich als?
Verrückt, liebenswert und verpeilt.
So beschreibe ich mich?
Herzlich, hilfsbereit und fokussiert.
Frage Nummer 3. Glücklich sein bedeutet für mich?
Von Freunden und Familie umgeben zu sein und meine Katzen müssen auch mit von der Partie sein.
Wie viele hast du?
Ich habe 2 Kätzchen, die Rosi und die Kiwi. Shoutout to my cats.
Frage Nummer 4. Meine größte Angst ist?
Meine Familie und Freunde zu enttäuschen.
Frage Nummer 5. Das macht mich stolz.
Mich macht stolz zu sehen, was ich bereits erreicht habe und welche Ziele ich mir für die Zukunft noch gesetzt habe.
Welche Ziele gibt es da jetzt speziell?
Speziell gibt es das Ziel, mich einfach wieder neu zu erfinden, zu schauen, okay, ich möchte nochmal ein Studium anstarten. Ich habe bereits studiert, möchte jetzt nochmal in eine andere Richtung gehen und möchte auch in Zukunft so vielfältig wie es geht leben und so viele Branchen wie möglich ausprobieren und auch wirklich zu schauen, dass ich im Leben in alle Richtungen mal wirklich was ausprobiere und dann vielleicht am Ende finde, was mich am meisten erfüllt.
Ist das so ein bisschen auch ein Tipp, den du jetzt an die Hörer weitergeben möchtest?
Ja, also auf keinen Fall verzweifelt sein, wenn man vielleicht mal nicht weiter weiß. Das, an diesem Punkt kommen wir alle mal, gerade wenn man jetzt in seinen 20ern steckt. Kann aber natürlich auch davor und danach passieren. Aber immer wieder weitergehen und ja, nicht zu Hause sich vergraben, sondern Freunde und Familie fragen, okay, ich weiß gerade nicht, was mir Spaß macht im Leben oder was mich am meisten erfüllt. Und dann einfach Neues ausprobieren und irgendwas wird dann schon passen.
3 Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehme.
Meine Freunde, meine Katzen und meine Familie.
Frage Nummer 7. Lieber 1 Jahr ohne Internet oder 1 Jahr ohne Make-up?
Lieber 1 Jahr ohne Make-up.
Frage Nummer 8. Das würde ich heute anders machen.
Ich würde heute auf jeden Fall meine Privatsphäre mehr schützen und vielleicht von Anfang an schauen, ob ich überhaupt ins Fernsehen möchte. Nicht, weil ich es bereue, sondern einfach, weil ich es interessant finden würde, zu schauen, ob ich ganz fernab von Kamera und Co. Ein gutes Leben hätte.
Frage Nummer 9. Der wertvollste Tipp, den mir jemand gegeben hat, war?
Also ganz früh habe ich bei Timon und Pumba mir abgeschaut, Hakuna Matata, lebe jeden Tag, wie er kommt. Und ja, das ist auch wirklich etwas, was man sich von der Kindheit mitnehmen sollte, dass man einfach ein Freigeist ist und dass man jeden Tag so lebt, wie man gerade Lust drauf hat. Und ja, also Hakuna Matata war immer schon mein Motto, wird es wahrscheinlich auch immer bleiben.
Und abschließende Frage, wenn ich alt bin, dann sage ich genau über diese Zeit, wo ich jetzt bin, was?
Du warst auf jeden Fall abenteuerlustig, das sage ich mir dann. Also ich habe auch so ein Tagebuch, wo ich jeden Tag einen Satz reinschreibe. Ja, ich sehe jeden Tag, wo ich genau vor 1, 2, 3, 4 Jahren war und ich denke mir jedes Mal so, okay, wow, derzeit lebe ich auf jeden Fall abenteuerlustiger als die letzten paar Jahre und ich glaube auch in 10 Jahren werde ich sicher nicht nochmal so abenteuerlustig leben wie jetzt gerade.
Dann danke ich dir sehr, Bianca Olivia, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, was uns noch erwartet bei dir in Zukunft und wünsche dir jetzt viel Spaß am Weg zum Flughafen.
Vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich sage auch dir danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören von diesem Krone Hit Success Stories Podcast in der GNTM Spezial Edition. Ich hoffe, dir hat diese coole Special-Folge gefallen. Teil den Podcast auch gern mit deinen Freunden auf Instagram, auf Facebook zum Beispiel und verlink mich, damit ich es auch sehe. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
Success Stories, der Krone Hit Erfolgspodcast mit Kathi Welleber.